Bilde es mir nur ein, sehe ich viele strahlende, lachende Gesichter. Lagst an den Lach? Gab es was zu lachen heute sozusagen? Ich habe gerade eben auch noch mal eins eingeworfen, dass ich auch mithalten kann. Das ist eigentlich das einzig Schöne an der Maskenzeit. Das Lachen kommt ja aus den Augen, oder? Und wie es die Eva vorhin sagte, wir sehen an den Augen, ob jemand wirklich lacht. Und Lachfalten sind eine Zierde, auch im Alter. Ich habe mal gehört von einer amerikanischen Verkäuferin, die müssen sich abends erstmal wieder entgrinsen lassen, damit sie, lach lieber mit den Augen, das ist gut, lach mit den Augen. Unser Gott ist ein schöpferischer Gott. Er liebt es, Neues zu erschaffen und dabei kreativ zu sein, und er sät gerne, er pflanzt gerne, er lässt gerne wachsen. Unser Gott ist irgendwie in einer gewisser Form ein Botaniker. Und er hat es natürlich auch alles gemacht. Wunderbar und schön hat er es gemacht. Ich habe mal nachgeschaut. Gut, wer viel googelt, kommt ja nicht unbedingt zur Wahrheit, aber man kommt doch zu manchen Informationen. Es gibt allein 10.000 Vogelarten, 5.000 Säugetierarten, 30.000 Fischarten, davon 3.800 Karpfen und so weiter, Welse 3.000 und so weiter. Mir hätten eigentlich Regenbogenforelle, Scholle und Matthiashering gereicht. Ne? Aber Gott hat so viel, er hat sich so viel Mühe gegeben. Ne? Und wenn man in der Wilhelma mal dort in der Aquariumabteilung diese ganzen Fische sieht, wie skurril und wie lustig auch manches ist, ne? Mit Elektroschocks und Taschenlampen, was sie alles haben. Also Gott ist irgendwie, der muss gut drauf gewesen sein bei der Schöpfung. Und er hat auch Humor. Ich glaube, er hat manchmal geschmunzelt, als er diese ganzen Dinge geschaffen hat. Und er hat auch dich geschaffen und mich. Vielleicht hat er da manchmal auch ein bisschen geschmunzelt, weil du so originell bist, so einzigartig. Und sein Schöpfungs- und sein Schaffenswerk geht ja immer noch weiter. Wir sind ja nicht fertig. Wir haben es vorhin gehört, wenn wir geboren werden, ist ein Wachstumsweg vor uns. Und da, es entsteht alles mit einem Samen, mit einem ersten Beginn. Und ich war so bewegt vorhin mit Abels hier, ne? Diese wunderbaren Babys, wenn sie geboren werden oder nicht geboren werden. Gottes Plan ist, dass sie geboren werden, weil es ein Same da, und da soll Wachstum entstehen und da ist ein Lebensrecht da. Und der Mensch soll aufblühen vor Gott, Saat, Wachstum, Ernte, Frucht bringen, all diese ganzen Dinge. Da möchte ich heute so ein bisschen reingehen in dieses Thema Wachstum oder eher mal Wachstumsstörungen. Ganz kurz nur letztendlich über Wachstum, wie wir wachsen können. Da haben wir ja schon viele Predigten gehört. Kurz eingehen, was auch mal so Wachstumsstörungen sein können, und dann vor allen Dingen das Prinzip von Saat und Ernte. Weil es hat Gott gelegt in unsere Welt hinein, in dich hinein, dass etwas ausgesät wird, und dann gibt es Wachstum, da braucht man Geduld, und dann gibt es eines Tages auch Ernte. Und wer ernten will, ganz klar, der muss auch aussäen. Und zwischen Saat und Ernte liegt Wachstum, wie gesagt, und wer sät, muss Geduld haben und lange warten können. Und wir ernten, was wir gesät haben. Also wer Karotten sät, erntet keine Kürbisse. Ganz klar. Und deswegen ist es gut, wenn wir darüber nachdenken, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, welche Genetik. Wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes. Sehr, sehr originell bist du geschaffen. Einzigartig. Fällt gerade ein, unsere Kinder sind schon länger ausgezogen, sind ja älter geworden. Sie wohnten bei uns, wohnen ja, Miete nein. Sind ausgezogen und ist erwachsen, aber es hängt bei uns im Badezimmerschrank immer noch so eine Liste. Da hat sich unser Sohn mal so 10 Gebote hingehängt. Irgendwie, ich weiß nicht, wo er die her hatte. Verbringe nicht so viel Zeit vor dem Computer. Schaff dir eigene Interessen, so irgendwas. Und vor allen Dingen, pfeif drauf, was die anderen Leute sagen. Das fand ich immer gut. Ne? Weil du so einzigartig bist, weil du so einzigartig gemacht bist von Gott. Du bist kein Zufall, sondern so wie du bist, wollte er dich grundsätzlich haben. Du musst ja nicht so bleiben. Es gibt Wachstum, Wachstum in unserem Leben. Unsere Tochter hat übrigens dann noch so ein 11. Gebot hingeschrieben: sei nett zu deiner Schwester. Na ja, gut. Nikodemus kam zu Jesus und wollte wissen, wie ist das denn jetzt mit dem neuen Leben? Und Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. ist jemand in Christus, ist eine komplett neue Kreatur. Obwohl an sich gut geschaffen, ist das doch nicht die letzte und die eigentliche Bestimmung. Gott möchte, dass wir in seinem Angesicht heilig leben können und dass wir wieder in diesen Originalkontakt zum Schöpfer kommen. Da ist ja was zwischen uns getreten, zwischen unserem Schöpfer und zwischen uns. Wir waren eigentlich mal ganz dicht im Paradies. Ne? Und dann kam die Sünde dazwischen und hat uns auseinandergetrennt. Aber es gibt wieder Verbindung durch das Kreuz, durch Jesus Christus. Wir werden von Neuem geboren und wie gut, wir können im Glauben wachsen. Wir nehmen zu an Kraft und Stärke, werden erwachsen, feste Nahrung. Um erwachsen zu werden, musst du wachsen und du hast gute Genetik von Gott bekommen. Kurz die Wachstumsschwierigkeiten, wie gesagt, über wie man wachsen kann, haben wir schon viele Predigten gehört. Manchmal, weiß nicht, wie es bei dir ist, gibt es so trockene Zeiten. Da habe ich das Gefühl, ich wachse irgendwie gar nicht mehr. Alles ist so trocken und so dürr. Der Regen fehlt, von Wachstum keine Spur. Ich habe eher das Gefühl, ich bin sogar rückläufig, es fällt manches in sich zusammen. Kennst du das vielleicht auch? Oder dieses Gefühl, ich bin irgendwie fruchtleer, fruchtlos, bringe keine Frucht, meine ich zumindest. Ich bin so wie so ein Alleebaum, der steht zwar da und es sieht schön aus, aber Frucht in meinem Leben, es kommt nichts bei raus. Und dann gibt es auch die Stürme in unserem Leben, die uns mal so richtig durchzausen. Ich sag's gleich schon mal, Trockenzeiten, fruchtleere, gefühlt fruchtleere Zeiten, auch Sturmzeiten können auch richtig gute Zeiten sein. In Sturmzeiten wird mal so manches Totholz, was sich auch in meiner Baumkrone angesammelt hat, mal einfach mal runtergeschlagen und es war eh nicht mehr viel Nütze. Und das, was gut ist, kann dann wieder aufwachsen. Habt keine Angst vor Sturmzeiten. Wenn mal, wie gesagt, das Totholz und das dürre Geäst mal runterkommt und du zu dem kommst, worin du blühen und wo du grünen kannst. Sturmzeiten können richtig gute Zeiten sein. Vielleicht nicht schlecht, wenn auch in deinem Leben mal der Sturm durchgeht. Das ist vielleicht keine populäre Aussage. Vielleicht mal nicht schlecht, wenn in deinem Leben auch mal ein Sturm durchgeht, damit du mal geschüttelt wirst, damit sich das trennt, was grün ist und fruchtbar und das, was irgendwie nur noch Totholz ist. Und dann gibt es auch den Pflegeschnitt durch Gott, den Gärtner. Das ist der Unterschied zum Sturm. Der Sturm reißt das Totholz weg. Der Gärtner dagegen schneidet die Dinge zurück, die eigentlich wachsen könnten, die eigentlich grün sind. Und es tut manchmal auch weh, wenn uns Gott beschneidet. Wir dachten, das sei doch ein guter Ast, ein gutes Arbeitszweig oder wo immer ich da unterwegs bin, da ist Fruchtpotenzial da, das sind grüne Blätter. Und dann kommt der Gärtner und schneidet es weg. Natürlich mit der Absicht, damit noch mehr Frucht entstehen kann, ganz klar. Und doch irritiert es uns manchmal, wenn uns Gott rückschneidet, Dinge aus unserem Leben nimmt, von denen wir dachten, sie seien so voller Potenzial. Vielleicht bist du mit einem anderen damit im Wege und Gott sagt, ich nehme das raus aus deinem Leben, damit ein anderer besser wachsen kann an dieser Stelle. Du nimmst ihm Licht, du nimmst ihm Raum. Und auch da möchte ich uns ermutigen, der Gärtner meint es gut mit dir. Der Gärtner meint es gut mit mir, auch wenn es manchmal wehtut, wenn in einen lebendigen, grünen, vitalen Ast hineingeschnitten wird und manches in meinem Leben reduziert wird. Glaub mir, das, was bleibt, und er hat einen Plan, wird umso mehr grünen und umso mehr Frucht bringen. Aber es kann wehtun, es kann richtig wehtun. Der Gärtner meint es gut mit dir. Er pflegt dich. Und entscheidend, in den Zeiten der Trockenheit, der gefühlten Fruchtleere, des Sturmes und auch des Pflegeschnittes, wie ist mein Wurzelwerk? Wie ist es um meine Wurzeln bestellt? Bin ich ein geistlicher Flachwurzler, den es beim ersten Sturm umhaut, wie beim Lothar, die Fichten? Oder sind meine Wurzeln tief im Boden verankert? Komme ich immer noch an Restfeuchte, auch in Krisenzeiten? Natürlich kennen wir alle Psalm 1, der bekannteste Psalm in dieser Stelle, wer seine Wurzeln tief und so weiter. Aber auch in Jeremia steht es, gesegnet ist der Mensch, der sich ganz auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum an Wassern gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, sagt Jeremia. Und auch wenn die Hitze kommt, er fürchtet sich nicht. Trocken, fruchtleer, Sommersturm. Er fürchtet sich nicht, seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, auch wenn ein dürres Jahr kommt. Er bringt ohne Aufhören Frucht. Erste Zwischenbilanz, Teil 1. Hast du Trockenzeiten erlebt oder steckst du vielleicht gerade drin? Hast du fruchtleere Zeiten erlebt oder die sich so anfühlen? Das sage ich bewusst immer mit diesem, die sich so anfühlen. Stürmische Zeiten, hat es dir mal richtig durch die Krone durchgehauen, da ist Menge weggeflogen? Vielleicht hat es sich bereinigt. Oder der Pflegeschnitt, der Rückschnitt von den Dingen, die dir so wichtig waren, und Gott hat dich reduziert an manchen Stellen, damit du, er meint es gut mit dir, besser blühen kannst, mehr aufblühen kannst. Glaub mir, der Herr wird dir auch in Krisenzeiten Dinge zeigen, die du vorher nicht kanntest. Du musst einfach wachsen im Glauben und er wird dir Dinge offenbaren, auf die wärst du sonst nicht gekommen. Und wir kennen ja das Bild aus Johannes 15, ihr seid die Reben am Weinstock, bleibt am Weinstock, egal was passiert, bleibe am Weinstock, damit du Frucht bringst. Bleibt fest verbunden und der Vater der Weingärtner, erzählt Jesus, schneidet ab, was keine Frucht bringt und beschneidet, was Frucht bringt, damit es noch mehr Frucht bringt. Das sind die Prinzipien Gottes in unserem Leben. Wenn wir das verstanden haben, dann ist schon mal viel gewonnen in unserem Leben. Es kommt auf die Wurzeln an, auf die Verbindung zum Weinstock. Und glaub mir, du wirst nicht untergehen. Du wirst nicht untergehen, auch in schwierigen Zeiten, weil du gewurzelt bist, weil der Herr dich hält, weil der Gärtner dich im Auge behält. Wachstum, Wachstumsschwierigkeiten, Wachstumsstörungen. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jesus hat immer wieder dieses Prinzip von Saat und Ernte in seine Lehren mit hineingebracht. Die Menschen waren damit sehr vertraut, weil es war vor ihren Augen Landwirtschaft. Ich sehe aus, Geduld, Hoffnung, Glaube, wird etwas wachsen? Ja, es wird etwas wachsen. Und dann kommt eines Tages auch Ernte. Wir sind ja dem ein bisschen entfremdet vielleicht, weil alles so fertig im Supermarkt ist. Aber ganz verloren haben wir es, glaube ich, nicht. Wir haben verstanden, es muss gesät werden und dann wächst auch etwas. Ohne Saat gibt es keine Ernte. Und was man sät, ich sagte es vorhin schon, das erntet man auch. Wer Karotten sät, erntet keine Kürbisse. Und Geduld, Geduld, Geduld. Es macht keinen Sinn, wenn wir etwas in den Boden legen und kratzen nach 3 Tagen schon, ob es da grün rauskommt. Wer gärtnert, wer aussät, und das ist natürlich im übertragenen Sinne auch zu verstehen, muss Geduld haben. Wir haben in der Gemeinde jetzt gerade einmal was gewesen und jetzt am Freitag ist es wieder so ein Kreativtreffen angeleiert und haben sich Menschen zusammengetan. Herzliche Einladung. Und ich habe ihnen auch gesagt, hey, am Sonntag geht es um Saat und Ernte und es sind ein paar schöne Beiträge gekommen, die wir jetzt uns mal ganz kurz anschauen. Wir machen keine Bildinterpretation, aber ihr könnt zumindest mal sehen, wie auch das bei Menschen angekommen ist, Saat und Ernte, Aussehen und alles, was damit zu tun hat. Ganz kurz nur mal anschauen, mit dem Handy abfotografiert, aber mir hat es gefallen. Und sich auszudrücken, wie Gott kreativ ist, selber kreativ zu sein, was hier alles an Gedanken ist zu Saat und Ernte, zum Aufgehen, zum Kommen. Manche Bilder kommen wir gleich noch drauf. Manche haben dann, glaube ich, auch weniger mit Saat und Ernte zu tun. Aber ich wollte es euch der Vollständigkeit halber zeigen, dass ihr es gesehen habt. Sehr, sehr schön. Ich finde es super, wenn die Kreativität, die Gott in dich hineingelegt hat, auch da ihren Ausdruck findet. Herzliche Einladung dazu. Saat und Ernte. Ich habe hier so ein kleines Döschen. Da war mal irgendwie Fruchtmarmelade drin. Und bevor Frucht werden kann, muss erstmal gesät werden. Und da sind jetzt auch so kleine Samen drin. Was da wohl draus werden mag, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ein Samen ist auf jeden Fall von unserem alten Ahornbaum, den wir leider umlegen mussten, weil er unsere Garage hochgehoben hat. Er hatte gute Wurzeln. Ja? Aber immer noch sprießen in unserem Garten an irgendwelchen Stellen kleine Ahornschößlinge hoch. Und einen Ahorn habe ich gefunden, schon 10 Jahre alt hier. Hat immer noch Wachstumspotenzial, Leben in sich. Wenn ich ihn einpflanzen würde, wird ein Riesenahorn draus. Und so sät auch Gott in dein Leben. Es fängt ganz klein an. Wir kennen natürlich diesen Senfkorn-Gedanken. Eine schwierige Bibelstelle, oder? Wenn Jesus sagt, wenn dein Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, und Senfkorn ist ultra klein, sprichst du und ein Berg würde sich versetzen. Ich verstehe die Stelle nicht wirklich komplett, ja, aber ich nehme sie mit. Wenn dein Glaube auch nur klein ist, es kann sich etwas bewegen, es kann sich etwas versetzen. Wir kennen auch natürlich dieses Wort Gottes, was sich aussät auf verschiedenen Boden. Aber ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht, die ich euch kurz vorstelle, die alle in irgendeiner Form mit Saat und Ernte zu tun haben. Und ich sage es so mal ins Blaue hinein, vielleicht ist es auch prophetisch, vielleicht ist einer dabei für dich. Ich glaube, es ist einer dabei für dich. Wir fangen an mit einer Verheißung, die mit Saat und Ernte zu tun hat. Gott garantiert in 1. Mose 8, Vers 22, solange die Erde steht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ermutigung, auch in die Wirren dieser Zeit hinein. Gott garantiert, solange die Erde steht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte. Ich habe von jungen Leuten gelesen, die wollen keine Kinder mehr bekommen, weil es keinen Sinn mehr macht. Wie furchtbar, wie hysterisch man sein kann. Ne? Wer mit Gott unterwegs ist, ist sehr gelassen. Solange die Erde steht, es wird nicht aufhören. Das Prinzip von Saat und Ernte. Du wirst nicht untergehen. Und Menschen haben eine Zukunft. Meine Kinder haben eine Zukunft. Meine Enkel haben Zukunft. Definitiv. Es ist nicht in 2, 3 Jahren rum mit dieser Erde, sondern wir haben Zukunft. Wann der Herr, bis der Herr wiederkommt, das ist klar. Kann heute sein, kann in 200 Jahren sein, wer weiß. Nimm die Verheißung mit. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte. Zweiter Saat und Ernte Vers für die, die so sorgenvoll sind unter uns. Schau doch mal auf die Vögel am Himmel. Matthäus 6, Vers 26. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen und trotzdem sorgt der himmlische Vater für sie. Bist du so ein Sorgenmensch? Du weißt ja, mit Sorgen kannst du dein Leben nicht verlängern, eher verkürzen. Ne? Bist du ein Sorgenmensch? Hier wieder eine Garantie. Verheißungen sind immer Garantien. Ich nenne es lieber Garantien Gottes. Er hat gesagt, schau auf die Vögel. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Nicht in Scheunen. Der himmlische Vater ernährt sie doch. Wie viel mehr du? Ja. Möchte ich einladen, dieser Verheißung wieder Glauben zu schenken. Glaube, auch wenn du Sorgen hast. Manche Themen sind berechtigt. Kann man nicht einfach nur wegbeten, weglächeln. Ja. Aber glaube dem himmlischen Vater, er sorgt für dich. Du wirst nicht untergehen. Dritter Bibelvers, Saat und Ernte, etwas für die Sparsamen und Geizigen unter uns. Paulus sagt an die Korinther, ich meine dies, ich meine es auch, aber ich bin nicht Paulus, aber ich zitiere ihn. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. An dieser Bibelstelle, Kontext ist wichtig, Kontext ist King. Kann mit Bibelstellen alles Mögliche machen, aber hier geht es tatsächlich um Finanzen. Paulus wirbt in der Gemeinde Korinth um Spenden, um die notleidenden Geschwister in Jerusalem zu unterstützen. Und er bringt diesen Spruch, ich meine aber dies, wer geizig, sparsam, kärglich aussät, wird auch entsprechend ernten. Es geht um Finanzen, damit es nochmal klar ist. Wer aber im Segen austeilt, aussät, der wird auch im Segen reichlich ernten. Kleine Herausforderung für uns, sei nicht knickrig. Ja. Es geht nicht um irgendwelche Gebäudeflässe, sondern hier wird auch in Menschen hineingesät, auch in diesem Fall notleidende Geschwister mit Finanzen, hilf ihnen aus der Not und sei nicht knickrig da drin. Sonst wirst du auch knickrig ernten. Ernte lieber im Segen, ist besser. Ich bin überzeugt, was wir zur Unterstützung unserer Geschwister geben, wird uns nicht fehlen. Das habe ich in meinem Leben echt schon erlebt. Es wird mir nicht fehlen, was ich gegeben habe für Geschwister. Ein vierter Vers für die, die sich unter uns schon aufgeopfert haben, die durch viele Schwierigkeiten gegangen sind, hat auch was mit Saat und Ernte zu tun. Psalm 126. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Auch ein Bild dabei gewesen, das interpretiert. Sie gehen hin und weinen, sagt das Wort Gottes, und tragen aber guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Ernte. Auch das gehört dazu, dass wir mit Tränen säen und mit Freuden ernten. Auch das ist eine Verheißung. Hier geht es um das Volk Israel, was verschleppt worden war und was wieder zurückkommen wird nach Jerusalem. Tränenreich sind sie gesessen in der Gefangenschaft und sie werden kommen mit Freuden, mit Tränen gesät und mit Freude geerntet. Auch das möchte ich dir so hinein, das sind so kleine Spots. Ich hoffe, es ist was für dich dabei, irgendwo. Wenn du mit Tränen irgendwo unterwegs bist, weil dir ein Mensch am Herzen liegt, weil deine Situation so schwer ist, der Herr weiß es, der Herr sieht es und ich darf dir sagen, du wirst eines Tages mit Freude ernten. Fünfter Vers mit Saat und Ernte, so ein bisschen entfernt. Für die unter uns, die es schwer haben mit dem Erfolg anderer Menschen, vielleicht auch mit dem geistlichen Erfolg anderer Menschen. Wir stehen ja manchmal auch vielleicht im Wettbewerb im Reich Gottes miteinander. Der kommt gut an und dies und jenes so. Ne? Paulus ist tiefenentspannt, als er darauf angesprochen wird. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Was soll's? Ja, hey, schneiden wir uns eine Scheibe ab, oder? Wenn es um Wettbewerb, wenn es um Konkurrenz im Reich Gottes geht, Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, was soll's? Und jetzt kommt's noch. Gott aber, und darum geht's sowieso, Gott hat das Wachstum gegeben. Kannst du es wachsen lassen? Nee. Kann ich es wachsen lassen? Ich kann vielleicht aussäen, ich kann vielleicht pflanzen, ich kann vielleicht gießen. Das Wachstum schenkt alleine Gott. Also entspannt euch, entspanne mich, wenn es darum geht, was machst du, was mache ich und so, was sind so unsere Anteile. Wachsen lassen kannst du eh nichts. Vielleicht pflanzt du, vielleicht säst du aus, vielleicht gießt du, zieh nichts aus dem Boden, machst es nur kaputt. Gott schenkt das Wachstum. Noch ein Verschen für die, die so schaffig sind unter uns, auch im Reich Gottes, gibt es ein Gleichnis, ich fasse es schnell zusammen. Der Bauer geht aufs Feld, sät aus, also die gute Saat, und dann geht er wieder nach Hause. Und dann erzählt Jesus, von selbst bringt die Erde Frucht. Erst der Halm, dann die Ähre, dann der volle Weizen. Und dann kommt er wieder und hat gesehen, es ist alles gewachsen und das finde ich so schön, wie es formuliert ist. Und er wusste nicht wie. Ja? Er wusste nicht wie. Und dann kommt er zur Ernte und erntet alles ab. Ja. Manchmal wissen wir nicht ganz genau, bauen wir das Reich Gottes oder wächst das Reich Gottes? Ich glaube, es sind beides Anteile mit drin. Aber auch da dürfen wir uns entspannen, wenn wir aussäen, wenn wir pflanzen oder begießen. Dieser Bauer geht nach Hause und kommt eines Tages wieder und es ist wunderbar gewachsen. Er wusste nicht wie, weil Gott das Wachstum schenkt. Auch da können wir uns hineingeben, in aller Fleiß und Krampfigkeit mal im Reich Gottes. Auch da relax, er lässt es wachsen. Du weißt nicht wie, auf einmal geht was auf, wunderbar. Hast du vielleicht schon vergessen, dass du da was ausgesät hast. Und jetzt zum vielleicht bekanntesten Vers, geht schon Richtung Landung. Galater 6, Vers 7, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist klar, ne? Das ist eigentlich logisch. You reap what you sow. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das schreibt Paulus am Ende des Galaterbriefes. Er denkt ja normalerweise immer in großen Zusammenhängen, Hebräerbrief, Gemeindebibelschule, demnächst eine große. Aber manchmal feuert er auch so Einzelstatements ab. Aber trotzdem ist der Zusammenhang hier interessant. Ich will ihn euch nicht vorenthalten, damit wir nicht nur so einen Picky-Vers haben. Wenn Paulus sagt, was ein Mensch sät, was wird er ernten? Es geht so los, wenn ein Mensch in der Gemeinde in Sünde fällt. Ihr, die ihr geistlich seid, also nicht fleischlich und nicht menschlich, versucht ihn in Liebe und Demut zurechtzubringen, auf einen guten Weg. So fängt er an hier, diesen Gedanken einzuläuten. Wenn einer in Sünde fällt, die ihr geistlich seid, versucht ihn in Liebe und Demut auf einen guten Weg zu bringen. Und schau, dass du dabei nicht selbst zu Fall kommst. Dich verhedderst in deinem Richtgeist vielleicht oder sonst was. Helft euch, schreibt er weiter, gegenseitig in Schwierigkeiten und Problemen. Und wer sich wichtiger hält, hat man eigentlich schon mal gestreift, als den anderen, macht sich was vor und belügt sich selbst. Halte ich dich nicht wichtiger als die anderen. Jeder achte auf sein Leben und sein Handeln ohne Vergleich mit den anderen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Jetzt kommt ein netter Vers. Vers 6. Wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann sollt ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. Machen wir ja, oder? Gut. Und jetzt kommt der Vers, um den es geht. Täuscht euch nicht, sagt Paulus. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Und dann kommt's, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Paulus wird hier sehr, sehr ernst, wenn er über Saat und Ernte spricht. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was du säst, das wirst du auch ernten. Er merkt schon, ich muss es erklären, denkt Paulus. Und zwar meint er, wer nach sündigen Neigungen lebt, wird sich selbst damit zugrunde richten und den Tod ernten. Also auch dieses gibt es, man kann auch den Tod ernten. Wer in seinen sündigen Neigungen verharrt, spricht Paulus hier zu Nicht-Christen? Nee, eindeutig zu Christen. Zusammenhang total klar. Er spricht zu Christen. Wer nach seinen sündigen Neigungen lebt, auch als Christ, eine Versuchung, wird sich selbst nach und nach zugrunde richten und den Tod ernten. Leider. Aber, es gibt Gutes, wer lebt, um dem Geist zu gefallen, der wird vom Geist das ewige Leben empfangen. Und das möchte ich. Ich möchte das ewige Leben ernten. Und wie können wir dem Geist gefallen? Wer dem Geist gefällt, wird das ewige Leben ernten oder ererben. Wie können wir dem Geist gefallen? Auch das erklärt Paulus. Werdet nicht müde, seid ihr müde? Werdet nicht müde, das zu tun, was gut ist. Puh, kann man manchmal auch müde werden, oder? Du hast schon so viel Gutes getan. Jetzt wirst du ein bisschen müde. Paulus sagt, werde nicht müde, das Gute zu tun. Lass dich nicht entmutigen, fährt er weiter. Und gib nie auf. Denn zur gegebenen Zeit, ich formuliere es auf dich, wirst du auch den entsprechenden Segen ernten. Da haben wir es wieder, Saat und Ernte. Werde nicht müde, Gutes an den anderen Menschen zu tun. Und zur gegebenen Zeit wirst du auch den entsprechenden Segen ernten. Den Segen möchte ich gerne ernten. Und deswegen versuche ich, nicht müde zu werden, im Gutes tun, mich nicht entmutigen zu lassen und nicht aufzugeben, damit ich den Segen ernte. Deshalb achte darauf, was du aussäst. Und was sagt Paulus noch? Wo sollen wir Gutes tun? An allen Menschen und besonders an denen, die zur Familie Gottes gehören. Gib nicht auf, lass dich nicht entmutigen, hör nicht auf, Gutes zu tun. Das Prinzip von Saat und Ernte bleibt immer gültig. Und das Wort, was wir reden, jedes Wort ist ein Same, den wir aussäen. Gedanken sind Samen in meinem eigenen Herzen. Unsere Herzenshaltung ist ein Same. Und das Wort Gottes natürlich. Guter Same wird auch gute Frucht bringen. Und sähe reichlich, damit du auch reichlich erntest. Negatives wird auch Frucht bringen, keine gute Frucht. Disteln und Dornen wachsen in deinem Herzen. Und mir kam es so vor, in den letzten ein, zwei Jahren haben wir Christen, manche Christen, mächtig viel abgeledert und geschimpft. über dies und jenes, was vielleicht auch ärgerlich ist. Aber ich sage dir, das ist nicht segensreich. Da wirst du keinen Segen ernten. Du säst, du erntest, was du säst. Ja? Und wenn wir abledern und schimpfen und negativ sind, werden wir auch das ernten. Tu Gutes, denke Gutes, sprich Gutes, damit du auch im Segen dieses dann ernten kannst. Ich will dich segnen, sagt ja Gott, und dann sollst du auch ein Segen sein. Lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun und dem Heiligen Geist zu gefallen, damit wir reich ernten, damit wir Segen ernten und säen nicht kärglich, sondern großzügig. Dann wird auch deine Ernte großzügig sein. Ich möchte dir zum Abschluss zwei Aufgaben mitgeben. Die erste Aufgabe ist die, freiwillig natürlich, denk mal darüber nach, wer in deinem Leben eine gute Saat gesetzt hat, gelegt hat. Das ist vielleicht schon viele Jahrzehnte her. Wer war das und was war das für eine Saat? Und wenn dir etwas einfällt, und ich glaube, da ist was, dann sei dankbar dafür. Und vielleicht kannst du sogar der Person danken. Vor 30 Jahren oder so irgendwann hast du was ausgesät. Ist, ach, guck mal, ich darf es dir mitteilen, ist aufgegangen. Ich hatte gerade letzte Woche ein Erlebnis, nicht jetzt um den Scheinwerfer auf mich zu lenken, aber da wollten zwei Leute kommen mit einem riesen Blumenstrauß, hat sich dann angemeldet, um mich zu überraschen, und weil ich dann nicht da war, kam es dann doch nicht, aber mir dann geschrieben, wir wollten kommen und dich überraschen mit einem großen Blumenstrauß für das, was du vor circa 20 Jahren in uns hinein investiert und gesät hast. Da habe ich gedacht, oh, Dankeschön. Ich habe es auch den Mitarbeitern mitgegeben, weil sie haben genauso ihre Anteile dran. Aber da ist irgendjemandem eingefallen, was da irgendwie mal vor 20 Jahren war. Eine Saat, eine Aussaat. Und Säen ist immer auf Glaube und Säen ist immer auf Hoffnung. Der Bauer weiß nie, ob es kommt, ob es grün rauskommt, ob es dann wächst bis zur Ernte. Säen ist immer auf Hoffnung, immer auf Glaube und Säen braucht Geduld. Überlege, ob es jemanden gibt, der in dein Leben gut gesät hat. Sei richtig dankbar dafür. Und vielleicht kannst du es ihm auch sagen als Ermutigung. Und wenn es 50 Jahre später ist, denkst du an meinen Jungscharleiter. Fällt mir gerade ein. Ja, gutes Gesät. Und dann natürlich, zweite Aufgabe, überlege, wo du vielleicht in der nächsten Woche in einen Menschen hinein aussehen kannst, in eine Situation, was auch immer. Such dir mal was aus, was nicht sofort Lob und Dank bringt, wo nicht sofort eine Schnellfrucht aufschießt. Vielleicht kannst du mal etwas finden, wo du gar nicht weißt, ob der Saatsame wann er und wie und was da genau aufgeht. Ich möchte dir das mal so als geistliche Aufgabe mitgeben. Etwas, was du auf Hoffnung säst, auf Glaube, auf Nichtwissen, mit viel Geduld. Vielleicht wirst du die Ernte nie sehen, aber sie wird da sein, weil der Herr das Wachstum schenkt. Vielleicht darfst du wie Paulus pflanzen, begießen, wie auch immer Apollo, oder du säst sogar mit Tränen, aber du wirst mit Freude ernten. Ich wünsche dir von Herzen, dass auf deinem Herzensacker nicht Disteln und Dornen wachsen, die Frucht negativer Worte, negativer Gedanken. Ich wünsche dir, dass auf deinem Herzensboden Acker gute Frucht aufgeht. In der andere Menschen sich erfreuen, die ein Segen ist. Und schau, wo du aussehen kannst in andere Menschen. Investieren, könnte man auch sagen. Amen. In uns ist eine gute Saat gesät, auch durch unseren Glauben. Das Wort Gottes ist die Saat, die in uns ausgesät ist. Und Christus, der in uns angefangen hat, den Glauben, der Urheber, er wird ihn auch vollenden, Saat und Ernte. Gott wird das gute Werk in uns vollenden, bis Jesus wiederkommt. Und Gott ist der, ich habe es gesagt, der Wachstum schenkt. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, es gibt viele Möglichkeiten, über das Abendmahl zu sprechen. Heute würde ich auch mal sagen, ein Aspekt ist, weil wir über Saat und Ernte und über Wachstum und Wachstumsschwierigkeiten, Störungen gesprochen haben. Heute soll es auch mal ein Krafttrunk, eine Düngerlösung, versteht ihr so ein bisschen das Bild, was ich habe, sein. um dich zu ermutigen, um dich zu stärken, um dich neu zu versiegeln im Herrn, damit es auch bei dir Wachstum gibt, auch wenn es stürmisch ist, auch wenn Tränen da sind, wenn trockene Zeiten da sind. Das Abendmahl möchte heute dir in deinem Glauben neue Kraft geben. Düngerlösung in dich hinein, wichtig. Und Wunder können geschehen am inneren Menschen und am äußeren Menschen. Heilung, vielleicht werden Dornen und Disteln ausgerissen. Vielleicht bist du krank, Heilung kann geschehen. Und wir verkündigen, dass der Herr wiederkommt, um uns zu seinem Hochzeitsmahl zu holen. Der Herr wird wiederkommen. Bin gespannt, freue mich drauf.
In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ja, himmlischer Vater, hab du Dank, dass du mit deinem Leib am Kreuz für uns gestorben bist, dass du all die Last und die Schuld auf dich genommen hast, den Schmerz, und dass wir dieses große Geschenk erkennen haben dürfen und immer wieder uns so daran erinnerst, indem wir das Abendmahl gemeinsam feiern. Hab du Dank, dass du uns mit so viel Liebe und Barmherzigkeit begegnest. Amen.
Dann nahm er auch den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig, wie heute, aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Herr, wir danken für dein Blut, das uns gerettet hat, mich reingewaschen hat von aller Schuld. Ich bin schneeweiß vor dir, schön anzusehen vor dir. Danke, Herr, für dein Blut, unsere Erlösung. Danke für dein Blut, was uns Heilung auch gibt, allen Schaden gut macht. Das Blut Jesu reicht immer aus für die Gebrechen unseres Herzens, die Gebrechen unseres Körpers. Und das proklamieren wir jetzt auch in diese Versammlung hinein und auch in den Stream hinein, da wo wir das Abendmahl jetzt nehmen mit Brot und Wein, dass Heilung geschieht an Leib, Seele und Geist. Das wirke Gott in Jesu Namen. Amen. Ich darf bitten, dass ihr nach vorne kommt, die ihr das Abendmahl austeilt, und die Band wird kommen und nimmt die Zeit, nachzudenken über Gehörtes, über dein Leben. Genieße und empfange.